Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder mal bei einem richtigen Radiosender, Radio X. Aber jetzt bin mir nicht sicher, ich nehme mal an sicherheitshalber ein anderes Mikrofon ein. Einen Moment. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Ihr seid beim richtigen Radiosender, Radio X. Richtiger Monatstag für den Freitag im Monat, richtige Uhrzeit, 16 bis 17 Uhr. Und die richtige Sendung Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Unter Druck der Amazonas-Regenwald, die Schatzkammer unseres Planeten. Ja, die Bilder und die Wortbeiträge in den verschiedenen Medien in den vergangenen und zurückliegenden Wochen und Monaten, es gingen ja um die Welt, Feuerbrünste und schwarze Rauchschwaden im bzw. über dem Amazonas-Regenwald. Unfassbare, mehr als 90.000 Brände, davon alleine in Brasilien 40.000. Zum Vergleich, im Vorjahr, also 2018, waren es circa 15.000 Feuer, was eigentlich schon ein, in Anführungszeichen, Rekord darstellt. Forscher erwarten, dass für dieses Jahr mehr als 1 Million Hektar Regenwald zerstört wird. Im letzten Jahr waren es 800.000 Hektar. Auch das war bereits ein Rekord in den letzten 8 Jahren. Allerdings ist jetzt eben nicht nur in Brasilien der Regenwald betroffen, sondern das gesamte, also eben vom gesamten Amazonas-Regenwald auch zum Beispiel in Bolivien. Amazonien, die Region umfasst ja verschiedene Länder. Ich habe das jetzt mal so von Ost nach Nord, nach West, nach Süd aufgelistet. Das Französisch-Guyana, Suriname, Guyana, Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien und Brasilien, das umfasst diese ganze Region Amazonien. Ja, kann uns das gleichgültig sein, was da passiert? Wohl eher nicht. Über die Bedeutung des Amazonas-Regenwaldes für das Klima, für das Weltklima, für die Situation hier bei uns und so weiter und auch verschiedene andere Teile ist es so, schon ziemlich bedeutsam. Wir werden jetzt heute darüber sprechen, was die Bedeutung des Regenwalds ist, welche Bedeutung, welche Wichtigkeit er für uns hat, wie sich diese Situation darstellt insgesamt und auch weshalb zum Beispiel das Freihandelsabkommen Mercosur dabei eine Rolle spielt. Das ist der Inhalt unserer heutigen Sendung. Dazu habe ich heute Gäste im Studio. Das ist einmal die Andrea Rohr. Sie ist bei uns als Waldexpertin da. Hallo Andrea.
Hallo Otto.
Dann habe ich die Ina Lohse, die ist bei uns bei den Lebensmittelleuten zugegangen, weil das hat ja auch Bedeutung für unsere Lebensmittel. Hallo Ina.
Hallo.
Den Detlef Rahe habe ich, er ist Waldexperte und ja, Brasilien-Kenner, Reisender, war schon öfter dort und wird uns vielleicht einen oder anderen Einblick über das Land geben können. Detlef, schönen guten
Ja, hallo
Tag.
Otto, grüß dich.
Und treuer Radio X-Hörer, wie ich weiß. Dann habe ich noch den Dieter Murmann, er ist bei uns der Freihandelsexperte und wird uns ausführlicher über dieses Freihandelsabkommen Mercosur berichten. Dieter, schönen guten Tag.
Hallo, oder?
Da,
Hallo, oder?
wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das mit den Mikrofonen geregelt bekommen, weil das eine weiß nicht, ob das funktioniert. Gut, werden wir sehen. Ja, Andrea, wollen wir mal einsteigen? Du bist die Waldfrau, Waldexpertin. Weshalb ist denn der Schutz vom Amazonas-Regenwald so wichtig? Also nicht nur für die Region dort, sondern insgesamt für den Planeten, für die Menschheit.
Also dann fange ich mit denen an, was generell ein bisschen was zu den Amazonas, was zeigt, wie bedeutsam der Wald an sich auch ist. Also du hast es schon angesprochen, er bedeckt insgesamt 9 Länder. Er bedeckt insgesamt 9 Länder. Er ist der größte Urwald, den wir haben auf der Erde.
Ja.
Er hat 6,7 Millionen
Sprecht da ins Mikrofon bitte, dass man es
6,7
besser versteht.
Millionen Quadratkilometer, das ist die Einhalbfläche der EU. Und die größte Fläche davon ist in Brasilien mit 60%. Der Amazonas ist eine Schatzkiste der Biodiversität. 10% aller Tierarten leben dort. Das sind tausende Fischarten, tausende Vogelarten, hunderte von Säugetieren, Amphibien und Reptilien. Insgesamt gibt es dort mehr als 40.000 Pflanzen, allein 390 Millionen Bäume aus 16.000 verschiedenen Arten. Also man sieht, was da alles verloren ginge, wenn es den Wald nicht gäbe. Und es leben dort aber auch Menschen. Es leben im gesamten Amazonasgebiet 320 verschiedene indigene Völker und das sind insgesamt 34 Millionen Menschen, die also auch von diesem Wald auch leben. Er ist auch sehr wichtig für das Klima. Der Amazonas ist eine Wärme- und Wasserpumpe. Er ist außerhalb des Meeres, also abgesehen von den Ozeanen, ist der Amazonas unser größter CO2-Speicher. Und er speichert auch 20% des Sauerstoffes der Welt. Und er ist aber auch für Brasilien selbst, für die Länder dort selbst auch sehr wichtig. Denn der Amazonas saugt die feuchten Luftmassen vom Atlantik auf, die von Atlantik zu dem Amazonas rüberkommen. Und dort dann über den Wald auch abregnen. Durch die Verdunstung dann bilden sich wiederum Wolken, die von den Anden, also von der Andenkette, nach Süden geleitet werden und im Süden Brasiliens dann mit Regen versorgen. Das heißt, der Süden Brasiliens, wo also auch quasi Kornkammer und alles andere ist, ist eben auch von Amazonas abhängig. Das ist so im Groben mal die ganze Bedeutung. Ja, und wenn jetzt der Amazonas abgeholzt wird, was wären dann die Folgen? Dazu muss man sagen, dass schon 20% abgeholzt wurde von den Wald innerhalb der letzten 50 Jahre. Natürlich führt dann die Abholzung auch zur Erderhitzung, denn es wird ja CO2 freigesetzt. Es wird einen immensen Verlust an Artenvielfalt geben mit den entsprechenden Folgen, weil man inzwischen ja weiß, wie viele Tierarten auch wichtig sind, nicht nur an sich, sondern auch für den Erhalt des Ökosystems. Und es ist natürlich eine Bedrohung für die Indigenen, die von im und von den Wald leben.
Ja, das Thema Artenschutz ist ja jetzt erst dieser Tage oder in den letzten paar Wochen auch mal von einem UN-Bericht als wichtig, bedeutsam. Ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, die Arten sterben dramatisch, aber in die Richtung wird es wohl offensichtlich gehen.
Es geht
gehen.
Schon, man spricht ja schon von der sixth Extinction, die ist jetzt
Aussterben.
Die sechste Aussterbewelle, die also auch nicht natürlich, also die verstärkt wird eben durch anthropogene, also menschliche Faktoren. Und und ich möchte nur kurz eins dazu sagen, weil wir reden immer davon von Amazonas und da ist ja jetzt natürlich gerade, das sind jetzt diese massiven Brände, das ist der Hotspot, wo man jetzt hinguckt. Man darf aber nicht vergessen, es gibt noch einen anderen Wald in Südamerika, also auch in Brasilien, nicht nur dort, den Cerrado. Der Cerrado ist ein Trockenwald, ein Savannenwald, ist der größte und artenreichste Savannenwald der Welt. Und dieser Cerrado ist auch die Frischwasserquelle für den Amazonas. Also er ist auch sehr, sehr wichtig an sich. Dort leben auch über 11.000 Pflanzen- und Tierarten. Und der wird auch sehr massiv, also es ist schon seit vielen Jahren Gange, die Hälfte ist schon abgeholzt. Und da wird auch sehr viel Abholzung, gerade auch für Soja betrieben. Denn 2006 hatte Greenpeace ein Moratorium erreicht in Brasilien, dass kein Urwald mehr abgeholzt werden sollte für Soja. Daran hat man sich gehalten, weitgehend. Es besteht bis weitgehend, soll es jetzt noch bestehen, obwohl man natürlich jetzt Zweifel haben kann, wie das weitergehen wird oder Sorge. Aber dafür wurde dann der Cerrado dann im großen Stil abgeholzt.
Ja, das gibt ja noch den anderen auch. Das ist dann, das eine ist der Savannenwald, das andere ist der Trockenwald.
Genau, das ist
Chaco.
Eigentlich derselbe. Ja, also.
Ja, das ist immer das Gefährliche, wenn man über Amazonas spricht, dann denkt man immer eigentlich nur an Brasilien oder an den Urwald.
An den Urwald, aber man darf nicht vergessen, der Cerrado umfasst ja nicht nur Brasilien, auch Paraguay, Uruguay, Argentinien und dort wird er auch massiv abgeholzt für Gentechnik Soja, das darf man ja auch nicht vergessen.
Genau, das war das, worum ich am Anfang diese 5, 6 Staaten aufzählt habe, weil die ja eigentlich alle am Amazonas, sage ich jetzt mal, beteiligt sind.
Genau. Ich wollte noch kurz was sagen, was so die Sorge dann ist, die vor allem die Wissenschaftler haben, die Klimawissenschaftler, wenn diese Brände und diese Abholzung wirklich in dem großen Stil weitergehen, beziehungsweise wir wissen ja alle, dass die Regierung in Brasilien plant, den Amazonas wirklich zu nutzen. Also davon auszugehen ist, dass riesengroße Flächen noch abgeholzt werden, also genutzt werden der einen oder anderen Weise. Und die Sorge, die man ist, wie gesagt, der ist eben fürs Klima auch sehr wesentlich. Und wenn man jetzt die Klimaerwärmung betrachtet und wenn man die Entwaldung betrachtet, dann ist die Prognose von vielen Wissenschaftlern so, dass bis 2030 eine große Fläche des Waldes, des Amazonas, sich langfristig verwandeln wird in eine Savanne. Und der Amazonas ist ein Kippelement im Erdsystem. Kippelemente, das sind diese Regionen, das sind diese Ökosysteme, die wirklich auf der Kippe stehen. Das heißt ja Element. Das heißt, wenn die Klimaerwärmung und wenn andere Faktoren sich verstärken und dass man das nicht in den Griff kriegen wird, dann werden die sich so verändern, dass das dann überhaupt nichts mehr, also das ist unumkehrbar, was dann wie sich die Ökosysteme dann verwandeln werden zum Nachteil aller.
Detlef, jetzt bringe ich dich mal kurz ins Spiel. Also ich meine, ich war auch schon mal in Brasilien, Amazonas, in Belém, das ist im Anfang vom Amazonas-Delta. Als ich jetzt vor einiger Zeit mal gehört habe, dass es eine Trockenheit im Amazonas-Regenwald gibt, habe ich gedacht, das kann nicht sein.
Das ist leider so. Ich war schon x-mal dort, das liegt jetzt schon teilweise 20 Jahre zurück. Und da war das noch nicht so ausgeprägt, aber es kann durchaus passieren, dass einfach kein Regen fällt, dass es austrocknet. Das hängt aber auch damit zusammen, dass große Teile bereits jetzt schon zerstört worden sind. Und das habe ich noch damals, vor 20 Jahren war das noch nicht so ausgeprägt, aber das gab es leider schon. Vielleicht noch mal ein paar Daten, dass man ungefähr auch mal sehen kann, die Größe, dass man das ein bisschen vergleicht. Das ist ja eben teilweise schon darauf hingewiesen worden. Brasilien hat eine Fläche von 8,5 Millionen Quadratkilometern bei 200 Millionen Einwohnern und das entspricht etwa der 24-fachen Fläche von Deutschland, dass man das nur mal sieht. Das Amazonasgebiet, wenn man die anderen Staaten mitrechnet, der größte Teil, das ist ja eben schon gesagt worden, liegt auf brasilianischem Gebiet. Aber wie gesagt, diese tropische Regenwald hat eine Fläche von über 5 Millionen Quadratkilometern und da würde Deutschland immer noch mehr als 14 Mal so reinpassen. Was ich auch noch darauf hinweisen möchte, wie wichtig das ist, auch die Wassermenge. Das Amazonasbecken hat etwa ungefähr ein Fünftel, schätzt man, der gesamten Süßwassermenge der Erde. Das heißt also der Amazonas mit seinen Zuflüssen. Das ist ein riesiges Gebiet und das hat auch riesige Auswirkungen. Wenn das irgendwie mal verschwinden sollte oder stark eingeschränkt wird, man wagt es gar nicht zu denken. Ich selbst war einmal in Manaus, das liegt genau im Zentrum von Brasilien, habe von dort auch mal einen kleinen Abstecher gemacht in eine der Nebenflüsse, in den Rio Negro. Oder ich war in Iquitos, das liegt auch da im äußersten Westen von Brasilien, an der Grenze zu Peru. Und dort beginnt praktisch der Amazonas. Und das sind also unheimlich tolle Erlebnisse gewesen. Und vielleicht nochmal ein Hinweis, es gibt etwa 18 Nebenflüsse des Amazonas, die alle länger als der Rhein sind. Eben ist ja auch schon darauf hingewiesen worden, auf diese unheimliche Vielfalt des ganzen Regenwaldes, dass auf engstem Raum gibt es dann Dutzende und teilweise mehr als 100 Baumsorten. Und wenn man da einmal da war, das ist unheimlich toll. Ich habe dann auch mal einen Abstecher gemacht, das war dann in den Süden von Brasilien, zum Beispiel in das Pantanal, das liegt in der Nähe vom Amazonasbecken, ist auch ein unheimlich interessantes Gebiet, etwa so groß von der Fläche her wie die alte Bundesrepublik, nur mal als Beispiel. Und das ist einfach eine Sache, wenn man da einmal da war, bei all den Erschwernissen, die da auf einen zukommen, es ist unheimlich beeindruckend. Oder wenn man zum Beispiel in der Nähe am Nebenfluss, der hieß der.
Ja, Detlef, nicht so sehr, also man kann das ja sich auf der Karte angucken, ja, also nicht so sehr ins Detail zu gehen. Andrea, eine Frage an dich vorher nochmal zu dem, was du vorher sagtest mit dem Schutz des Regenwaldes. Ja. Ich meine, ein ganz gewichtiger Faktor spielt der Regenwald ja auch für die Indigenen.
Genau, ja.
Wie ist denn deren Verhältnis zum Regenwald und beziehungsweise zur Gesamtsituation im Moment?
Also zum Regenwald kann man kann sagen, dass da, wo die Indigenen ihren Wald für sich haben, ja, also wo die Indigenen im Wald leben, unberührt oder Großteil unberührt, ist es schon erwiesen, dass der Wald gesund ist. Da ist der Artenreichtum gegeben, da ist die Biodiversität mit am höchsten, weil die zerstören die nutzen den Wald sehr nachhaltig. Was jetzt die Situation angeht, muss man sagen, es ist eine ganz, ganz schlimme Situation momentan in Brasilien für die Indigenen. Weil, es ist ja nicht nur so, dass die jetzige Regierung bzw. der jetzige Präsident ist ja nicht nur einer, für den Umweltschutz ja gar nichts bedeutet und der den Urwald, den Amazonas ausbeuten will, sondern er ist ja auch, man kann ruhig sagen, rechtsgesinnt und die Indigenen sind für ihn einfach, die sind ihnen nichts wert. Das ist, er sagt, die Indigenen, die wollen quasi eigentlich gar keine Bürgerrechte. Also ja, die sind dort freiwillig. Die sind freiwillig für die Menschen, die ihnen den Wald wegnehmen und da wirklich, die gehen in die Wälder rein. Das sind Leute, die nach Gold suchen. Das sind Leute, die Holz rausholen wollen, wertvolles Holz. Das sind Leute eben, die ihr Weideland da haben wollen, wie auch immer. Und die zerstören den Wald, die töten auch die Indigenen, also bei Konflikten. Das heißt, es Umweltschützer werden auch ermordet. Es gab auch einige Morde jetzt in den letzten Monaten. Und das wird von der Regierung hingenommen. Also das wird einfach überhaupt nicht geahndet, da geschieht einfach nichts. Sie sind einfach auf sich allein gelassen. Also die sind quasi vogelfrei.
Das Thema Holz hattest du angesprochen, noch ganz kurz. Das spielt ja auch eine Rolle. Also wir denken dann auch immer an, was wir nachher noch besprechen werden, über Futtermittel, Rinderzucht oder Viehzucht. Aber das Handelsprodukt Holz spielt ja auch eine große Rolle.
Ja, also Handelsprodukt Holz ist auch eine große Rolle. Und zwar natürlich Edelholzer von den Bäumen, aber auch werden auch immer größere Flächen zum Beispiel gerodet, um Eukalyptus zum Beispiel anzubauen. Eukalyptus für Papier. Weil Eukalyptus wächst schnell, Eukalyptus kann überall wachsen, Eukalyptus, da muss man nicht viel machen.
Also anspruchsloses Holz.
Anspruchslos. Eukalyptus hat einen großen Nachteil, einen riesengroßen Pferdefuß, es braucht unwahrscheinlich viel Wasser, also es nimmt überall das Wasser weg, aber das wird hingenommen, denn das sind dann also für Papier, für Pappe, für alles und man denkt es vielleicht nicht, aber auch sehr viel Papier kommt aus dem Amazonas.
Da wollte ich gerade noch mal ganz kurz darauf hinweisen, es gab erst dieser Tage, habe ich im Deutschlandfunk war das, glaube ich, einen Bericht gehört, dass der Papierverbrauch hier bei uns natürlich immens ist, in Deutschland ganz besonders wohl, aber das, was wir vor Jahren schon mal gedacht haben, dass als Thema erledigt wäre, Stichwort Recyclingpapier, wird offensichtlich immer noch viel zu wenig beansprucht. Also das spielt dann bei dem Regenwaldschutz auch eine Rolle. Unser Papierverbrauch.
Unser Papierverbrauch spielt auch eine Rolle.
Okay. Dieter, jetzt noch ganz kurz vor diesem zu diesem Blog an dich eine Frage. Da wurde vorher von der Andrea das Stichwort Ersatz für die Nutzung oder Nichtnutzung des Waldes, das könnte ja wahrscheinlich auch bei den Freihandelsabkommen ein Thema sein, Kompensation für die Nichtnutzung, sprich, dass die den Wald schützen, erhalten, wie auch immer, dass sie da Geld haben wollen. Es gab ja schon mal so einen Versuch im Hinblick auf Ecuador, war das, glaube ich, bei der Ölförderung. Wie sieht denn das da aus? Bei dem Amazonas-Regenwald in Brasilien, Mercosur.
Ja gut, mit Mercosur hat das erstmal gar nichts zu tun. Also das ist momentan kein Thema, dass man sowas machen will. Zumindest ist mir nichts bekannt davon.
Hier wäre es denn eine Notwendigkeit, eine Maßnahme?
Klar ist eine Notwendigkeit. Es ist so, dass eigentlich, man kann die Leute oder die Anrainer in Amazonien, kann man verstehen, die wollen ihre Naturschätze nutzen. Ganz einfach. So wie wir hier unsere Braunkohle abbauen und die Erdöl exportierenden Länder ihr Öl aus dem Boden holen und verkaufen, so wollen die natürlich auch ihren natürlichen Rohstoff, den Urwald, das Land nutzen, um damit Geschäfte zu machen. Und solange wir solche Geschäfte dann unterstützen, noch mit diesem Abkommen Mercosur zum Beispiel, solange wird dort wild gerodet, wird sehr stark Soja angebaut, wird Fleisch produziert, um das hier nach Europa zu bringen. Und nicht nur nach Europa, das geht ja weltweit, aber das Mercosur-Abkommen ist ja ein Abkommen, das zwischen Europa und den Mercosur-Staaten, das sind übrigens Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay, die da zusammengeschlossen sind. Und die werden das ausnutzen. Das ist ein reines wirtschaftliches Thema. Man will einfach, man sieht Umsatzchancen hier in Europa und wird entsprechend handeln. Und solange wir nicht bereit sind, ähnlich wie das, du hast angesprochen, bei Ecuador mal geplant war, oder zumindest ein Vorschlag war, dass man Urwaldgebiete nicht antastet und die Erdölquellen darunter nicht ausnutzt, sondern dass die Weltgemeinschaft dafür halt einen entsprechenden Beitrag leisten soll, um das zu kompensieren. Und solange sowas nicht geschieht, werden wir halt den Urwald weiter abholzen.
Ja, immer noch Radio X, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Wir sprechen heute über den Amazonas-Regenwald. Andrea, du wolltest noch kurz was nachtragen zu den Feuern, also keine Freudensfeuer, sondern die Waldbrände.
Ja, also ich wollte nur kurz einen Satz dazu sagen, dass diese Feuer im Unterschied zu, ja, was heißt im Unterschied, zu den Feuern in den letzten Jahren, ist das nämlich so, dass die Feuer, die jetzt gelegt wurden, die jetzt in Amazonas wüten, großteils in geschützten Gebieten liegen, also in Naturreservaten oder aber in Gebieten der Indigenen. Das ist der große Unterschied zwischen den Feuern und den Feuern zum Beispiel in 2017. 63% der Feuer jetzt, wie gesagt, berühren also wirklich geschützte Gebiete oder Gebiete von indigenen Völkern, die dort leben. Und es ist einfach so, dass auch ein Schutz des Urwaldes, ich hatte ja gesagt, das ist gar nicht, also von der Regierung gar keine Politik, es ist auch gar nicht gewünscht, es sollen auch gar keine geschützten Gebiete mehr ausgerufen werden, auch die Indigenen, den Indigenen wird versucht, auch ihre Gebiete, die sie haben, ihre Reservate wegzunehmen. Also es ist einfach so, dass sehr vieles auch wieder rückgängig gemacht werden soll, was in den letzten Jahren schon sehr stark erkämpft werden wurde für den Schutz des Amazonas und was auch, wobei man nicht sagen darf, der wäre jetzt sehr stark geschützt gewesen, aber jetzt, wie gesagt, ist da einfach zur Ausbeutung ja,
freigegeben. Ina, jetzt komme ich zu dir. Jetzt haben wir haben ja den einen oder anderen Grund schon angesprochen, weshalb der Regenwald gerodet wird, was da passiert. In Deutschland verzehrt jede Person jährlich 60 Kilo Fleisch. Weltweit hat der Fleischkonsum in den letzten Jahren sich mehr als verdoppelt. Wobei man dann sagen muss, dass er weltweit mindestens so rund ein Drittel aller Lebensmittel in der Abfalltonne landet. Was hat denn das alles mit dem Amazonas-Regenwald zu tun?
Ja, was man momentan ganz klar sieht, ist eben, dass nicht nur klimabedingte Brände im Amazonas herrschen, sondern auch ganz klar solche, die vorsätzlich gelegt werden. Das findet durch Landbesitzer, Spekulanten, aber natürlich auch durch Funktionäre der Agrarwirtschaft statt. Und bei dieser Form der Rodung geht es nicht, so wie von Andrea auch angesprochen, tatsächlich darum, Ertrag aus dem Wald und den Hölzern zu ziehen, sondern eben lediglich um den Gewinn von Fläche. Und die Frage lautet natürlich, wofür wird diese Fläche eingesetzt, die da gewonnen wird, in ganz großem Maße? Man könnte meinen, dass es da vielleicht auch um den Anbau von Soja geht, dass Sojafläche geschaffen werden soll. Aber dem ist tatsächlich erstaunlicherweise gar nicht so. Andrea hatte das kurz angesprochen. Es gibt zumindest für diese Region seit 2006 ein Greenpeace-initiiertes Soja-Moratorium, bei dem es so ist, dass Sojahändler, zivilgesellschaftliche Organisationen, aber auch die brasilianische Regierung, die zu der damaligen Zeit an der Regierung war, sich zusammengeschlossen haben und im Ergebnis eine freiwillige Verpflichtung geschaffen wurde, dass Soja nicht mehr von Farmen stammen soll und auch nicht mehr abgekauft werden soll, zumindest was das brasilianische Amazonasgebiet angeht, die tatsächlich Soja deshalb anbauen, weil die Fläche zuvor gerodet wurde. Da gab es dann Rodungsstichtage im Jahr 2006 und 2008. Und es handelte sich dabei erstmal um eine temporäre Vereinbarung, die mehrmals auch verlängert wurde. Zuletzt im Jahr 2016, zunächst auf unbestimmte Zeit, aber da wird das hat Andrea ja auch schon kritisch angedeutet, auch die Frage sein, wie sich das mit der brasilianischen Regierung so weiterentwickelt. Was man im Ergebnis sagen kann, und das ist eigentlich schon etwas, was sehr positiv ist, nur rund 1,2% des Amazonas-Regenwalds und dessen Abholzung ist momentan auf den Sojaanbau zurückzuführen. Aber das wäre nur die eine Seite der Medaille, wenn man sich jetzt nur darauf stützen würde, denn natürlich finden auch die Farmer vor Ort Umgehungsmöglichkeiten für diese Abkommen. Und ein ganz einfaches, probates Mittel ist eben, nicht mehr den Regenwald für Sojaanbaufläche zu roden, sondern den Soja auf bestehenden Weide- und Viehzuchtflächen anzubauen und dafür neuerdings dann eben für die Viehzucht zu roden.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Da habe ich ja das, was wir vorher über diesen Cerrado gesprochen haben, wohl genau. Der Punkt, dass eben die dortigen bisherigen Weideflächen zu Anbauflächen umfunktioniert werden und für die Rinderzucht oder Viehzucht dann wieder der Amazonas-Regenwald abgeholzt wird, abgefangen. Eine Frage, was macht denn das Soja so bedeutsam? Ich meine, ja, Soja ist eine Bohne.
Ja, es ist natürlich im Bereich der Viehzuchtmittel ein sehr probates Mittel. Es ist sehr eiweißreich und dadurch eben ein gut anzubauendes Futtermittel, das von Tieren sehr gut verarbeitet werden kann, den Fleischertrag sehr hoch hält und tatsächlich durch die katastrophalen Bedingungen auch in den Anbauländern sehr günstig in großen Mengen gezüchtet werden kann. Insbesondere wenn man berücksichtigt, dass gerade im südamerikanischen Raum zwischen 95% und 99% des dort angebauten Sojas im Saatgut gentechnisch verändert ist und auch mit den Pflanzenschutzmitteln einfach sehr ertragreich dort gezüchtet werden kann, ist es natürlich ein Markt, der auch für die deutsche Landwirtschaft, die diese Futtermittel dann importieren, natürlich ganz, ganz massiv geschätzt wird.
Da wollte jetzt als nächstes drauf kommen. Also 2018 wurden nach, Deutschland war 6 Millionen Tonnen Soja importiert, hauptsächlich aus den USA und Amerika. Gibt es denn für Soja keine Anbauflächenmöglichkeiten hier in Deutschland?
Doch, die gibt es tatsächlich. Also gerade auch für den unmittelbaren Ernährungsmarkt sind sowohl Frankreich als auch Österreich und Deutschland, jetzt mal als europäische Staaten, durchaus interessant. Vieles dieser Länder sind auch tatsächlich in der unmittelbaren Ernährung mit Soja durchaus marktführend, aber wenn man sich vor Augen führt, jetzt gerade nochmal für Deutschland gesprochen, dass bereits 70% der landwirtschaftlich zu nutzenden Fläche, also auch Ackerfläche, Grünfläche, bereits zum Anbau von Tierfutter genutzt werden, muss man sagen, ist, wenn man sich jetzt vorstellt, dass das Nutztier, das hier gehalten wird, mit einheimischem Soja versorgt werden soll, ist einfach von der Masse der Tiere, die wir tatsächlich als weltweiten Hunger und weltweite Nachfrage an Fleisch haben, wäre das nicht zu decken für den Deutschen.
Also das heißt, Anbaufläche und Viehbestand passen nicht zusammen?
Absolut nicht. Weder für Deutschland als auch tatsächlich für andere große Industrienationen, die sich in dieser Massentierhaltung am Markt behaupten.
Ja, ich habe da irgendwo gelesen, dass weltweit ca. 80% der gesamten landwirtschaftlichen Fläche weltweit für Tierhaltung, und da ist eben der Futtermittelanbau ein Teil davon, genutzt werden, also 80% der Landfläche, das ist ja, wo bleiben wir dann?
Ja, das ist immens, und wenn man sich auch vorstellt, dass wir eine Weltbevölkerung sind, die in den nächsten Jahren eher zunehmen wird, als dass sie abnehmen wird, ist es tatsächlich eine ganz prekäre Lage, die sich zukünftig auch immer weiter zuspitzen wird, weil wir gerade auch im Bereich der pflanzlichen Ernährung horrende Massen an Bevölkerung ganz klar, ganz einfach ernähren könnten, wenn wir solche Pflanzenmittel eben unmittelbar verzehren würden und nicht in die Massentierhaltung stecken würden, sodass tatsächlich diese drohende Welthunger in manchen Regionen ganz klar diesen Haltung und dem Verzehr von diesen Massen an tierischen Produkten zuzuschreiben ist.
Also sprich, pflanzliche Lebensmittel verbrauchen bedeutend weniger Fläche wie tierische.
Ja, allein schon deshalb, weil wir sie in ganz anderen Mengen verzehren würden. Und was man auch sagen muss, es gibt ja diverse Abkommen, die in der Vergangenheit für die Zukunft getroffen wurden, unter anderem auch das Pariser Klimaabkommen. Da sind ja Ziele auch formuliert worden bis 2050. Und wenn wir auch nur ein Stück weit für die Europäische Union an die Einhaltung dieser Ziele denken wollen bis 2050, sind erst kürzlich Zahlen veröffentlicht worden, dass wir unseren europäischen Fleischkonsum und auch den Konsum weiterer tierischer Produkte um 80% senken müssten, um diese Ziele zu erreichen.
Jetzt wird aber in dem Regenwald, das da gerodet, hab's heute mit der Stimme, gerodet wird, ja nicht nur Soja angebaut. Wozu würden diese Flächen noch genutzt, als gerade im Hinblick auf Lebensmittel oder was auch immer?
Naja, sicherlich sind es auch Weideflächen und Flächen, auf denen gezüchtete Tiere gehalten werden. Mittlerweile kriegt man ja auch im gängigen Lebensmittelhandel Fleisch aus Südamerika. Es gab da auch erst kürzlich eine Greenpeace-Studie zu mit argentinischem Rindfleisch. Das sind natürlich auch Exportmärkte, weil es sich hierbei zum Teil um geschützte Regionen handelt oder geschützte Begriffe handelt, die sich natürlich auch auf dem deutschen Absatzmarkt sehr gut verkaufen. verkaufen, wenn das Tier eben auch mit dieser Herkunft gelabelt ist. Und das sind natürlich Absatzmärkte, die Südamerika auch nicht ausschlagen will. Also sie wollen da nicht nur die mittelbaren Versorger sein in den deutschen Regalen, weil sie das Futtermittel für diese Tiere liefern, sondern eben auch mitspielen an dem Markt, wenn es um das Produkt selbst geht.
Ja, da kommen wir wieder auf die Freihandelsgeschichte, auf die wir nachher nochmal näher eingehen werden. Ich meine, Soja ist ja auch ein wichtiges Exportgut für Brasilien. Jetzt die Frage, wie kann man dem Ganzen denn entgegensteuern? Was kann jede Person, einzelne Person machen? Haben wir da überhaupt Möglichkeiten, auf das einzuwirken?
Also das denke ich tatsächlich schon. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass jeder einzelne von uns Verbrauchern in diesem Bereich, gerade was die Steuerung des Ernährungsmarktes angeht, einen sehr schnellen und sehr direkt wirkenden Einfluss hat. Wenn man sieht, wie sich auch in den Einzelhandelsgeschäften das Angebot in den letzten Jahren gewandelt hat im Bereich Fleischersatz oder auch was die Bioproduktvielfalt angeht, sieht man doch ganz deutlich, dass da eine Möglichkeit des einzelnen Verbrauchers ist. Ich hatte ja eben schon angesprochen, und das wäre sicherlich auch das größte Ziel, das es zu erreichen gilt, für jeden Einzelnen, aber auch für die gesamte europäische Bevölkerung, ist die Reduzierung von Fleischkonsum. Aber für den Moment ließe
es... Den Sonntagsbraten wieder einführen, genau, statt den Alltagsbraten.
Genau, das wären schon erste probate Möglichkeiten. Und für die Personen, die sich vielleicht momentan so einen drastischen Einschnitt in ihrem Konsum nicht vorstellen könnten, wäre eine kurzfristig gedachte Möglichkeit natürlich auch der Kauf von tierischen Bioprodukten. Denn zumindest für das EU-Bio-Siegel und natürlich auch weitere Siegel wie Demeter, Naturland, Bioland, die höhere Standards garantieren, ist Gentechnik verboten. Und das heißt nicht nur dann im Organismus selbst, sondern auch im Futter von Nutztieren, wenn man sie als Nutztiere bezeichnen mag, sodass auch das Fleisch, das man dann im Laden kaufen kann, wenn es ein Bio-Siegel trägt, ein Siegel ist, das auch gleichzeitig garantiert, dass hier kein gentechnisch verändertes Futter eingesetzt wurde. Und ich hatte es ja eben schon gesagt, gerade der südamerikanische Soja ist zu 95-99% gentechnisch verändert in der Organismusstruktur. Und das ist natürlich dann eine schöne Möglichkeit, südamerikanischen Soja zu umgehen, wenn man hier regional oder auch ökologisch angebautes Soja nutzt und auch Fleisch aus dieser Haltung bezieht.
Ganz kurz, welche Forderungen erhebt Greenpeace in dem Zusammenhang? Wo können die Leute sich denn informieren? Ich meine, ich sage jetzt einfach mal ganz kurz die Internetseite, wo es dann alles vieles einzusehen gibt. www.greenpeace.de. Aber welche Forderungen erhebt Greenpeace?
Also es ist so, dass Greenpeace in letzter Zeit auch einige Studien zu diesem Thema rausgebracht hat. Schön zusammengefasst sind die auch abrufbar über die Homepage in der Studie rund um Hooked on Meat. Was in letzter Zeit deutlich hervorgetreten ist, und da gab es jetzt auch gerade für Frankfurt erst in den vergangenen Wochen eine Aktion zu, ist eben genau, was ich eben auch sagte zu der Bioproduktvielfalt, die Forderung, dass man für regionale Versorgungssysteme die Bio-Lebensmittel im Einsatz deutlich stärker erhöht. Das ist ein kommunaler Druck, der da politisch ausgeübt werden soll. Und langfristig, auch gerade mit Blick auf das kommende Jahr, engagiert sich Greenpeace als einer der Organisationen in dieser Initiative Lieferkettengesetz eben auch darum, dass man Lieferkettengesetz, worauf wir vielleicht auch heute im Rahmen dieses Gesprächs nochmal...
Sag das doch ganz kurz, weil das wird ist Bestandteil dieser Sache. Ich wollte nämlich als nächstes fragen.
Genau, also da müsste ich ein Stück weit weiter ausholen. Also wir hatten ja jetzt schon mal darüber gesprochen, wo vielleicht der Beitrag jedes einzelnen Verbrauchers liegt. Natürlich gibt es auch eine staatliche Verantwortung im Bereich der Politik und auch im Bereich der Gesetzgebung. Also es wäre durchaus zu fordern, dass wir eine Neuzuweisung von öffentlichen Zuschüssen haben, damit eben auch die ökologische Landwirtschaft ausgebaut werden kann. Subventionen von Ersatzprodukten waren immer mal wieder auch im Gespräch, Einführung von vermindertem Mehrwertsteuersatz. Wir hatten den Sonntagsbraten gerade auch schon mal mit dir, Otto, im Gespräch, dass Fleisch wieder mehr als Genussmittel angesehen werden kann. Und was die Initiative Lieferkettengesetz nun fordert, ich sagte ja gerade, das ist ein Bündnis verschiedener Organisationen, die sich jetzt gruppiert haben. Aus der Notwendigkeit heraus muss man tatsächlich sagen, dass Lieferkettengesetz und Vereinbarungen, die dort eben zum Inhalt stehen, schon lange oder längere Zeit in Diskussion sind und man sich bislang aber auch gerade auf deutschem Boden für ein System der Freiwilligkeit entschieden hat. Und jeder kann sich vorstellen, es sind hier global am Markt agierende Unternehmen, die natürlich ganz wenig Interesse an diesen freiwilligen Leistungen haben. sodass sich diese Initiative gegründet hat. Und es geht tatsächlich im Ziel darum, durchgreifende Inhalte zu formulieren und die dann eben auch beschleunigt durchzusetzen.
Also dass eben die Lieferkette verfolgt werden kann vom Abbau bis zum Endverbraucher oder bis zum Verkäufer, Endverkäufer.
Ziel ist nicht nur die Offenlegung dieser Ketten von Rohstoffgewinnung bis zum Endkunden, sondern eben auch, dass zukünftig global am Markt agierende Großunternehmen bestehende Umwelt- und Menschenschutzstandards nicht mehr umgehen können, dadurch, dass sie den globalen Markt nutzen und Produktionsstätten ins Ausland verlegen. Und die Konsequenz soll es eben dabei sein, dass solchen Unternehmen Bußgelder aufgelegt werden, wenn sie ihre Sorgfaltspflichten missachten und vor allen Dingen auch keine vorbeugenden Maßnahmen treffen und diese auch nicht offenlegen. Und dass eben auch Schadensersatz und Entschädigungszahlungen zu zahlen sind, wenn Unternehmen eben am Markt derart agieren.
Dieter. Hier sollten wir vielleicht noch dazu sagen, dass die Bundesregierung als einer der großen Industriestaaten bei Verhandlungen, die momentan oder letzte Woche in Genf stattgefunden haben, zu diesem Thema, sich lieber davon schleicht und nur als Beobachter teilnimmt, aber nicht an diesem Thema richtig mitwirkt. Man will das einfach nicht. Wir machen lieber den grünen Punkt auf freiwilliger Basis, bevor wir uns wirklich so engagieren, dass Gesetze gemacht werden und dass Regeln geschaffen werden, die für alle Gültigkeit haben.
Ja. Ina, ganz kurz noch, diese Initiative, Kampagne Lieferkettengesetz, lässt sich auf unserer Internetseite unterschreiben, mitmachen?
Genau, also es gibt jetzt recht neu auch eine Unterschriftenliste. Okay. Es gibt eine Petition dazu und zukünftig wird es auch gerade in der Greenpeace Brücke Frankfurt Engagement zu diesem Thema geben. Also auch wenn man sich da zukünftig engagieren mag, Informationen erhalten mag, wäre das auch über unsere Frankfurter Ortsgruppe durchaus möglich.
Ja, immer noch Radio X, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Die Ansage gelingt mir heute am besten, habe ich den Eindruck. Okay, jetzt überlasse ich dem Dieter das Feld, der wird euch jetzt informieren. Wir haben ja vorher schon mal kurz angedeutet, Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten. Mal so in 2, 3 Sätzen, Dieter, ganz kurz. Grundsätzlich, was sind Freihandelsabkommen? Was versteht man darunter? Was verfolgen die? Welche Ziele?
Ja, ganz so kurz wird es vielleicht nicht, aber ich möchte mal kurz was, trotzdem kurz aus dem Internet vorlesen. Und zwar geht es da um die EU, was die zu Handelsabkommen sahen, in Verbindung mit Deutschland auch. Und zwar die Frau Malmström, das ist ja die Noch-Kommissarin, die werden sich ja jetzt, nachdem die Frau von der Leyen das Ganze übernimmt, wird das ja neu gemischt, das ganze Thema, wird ein neuer Nachfolger da sein, noch ist die Frau Malmström da. Und die hat damals gesagt, Handelsabkommen sind keine Allheilmittel, aber sie sind ein wichtiges Werkzeug, um Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze in ganz Europa zu sichern. Ein bisschen weiter kommen dann noch, Handelsabkommen helfen Unternehmen dabei, neue Absatzmärkte zu finden, die Gewinne zu steigern und Arbeitsplätze zu schaffen. Davon profitieren die Verbraucher in gleicher Weise, gut, lässt sich drüber streiten, vom Sofa aus zu niedrigeren Preisen weltweit in der digitalen Warenwelt einzukaufen oder in Shoppingzentren ein breites Sortiment vorzufinden, sind Errungenschaften, die es in einer Ära der wieder populär werdenden Protektionismus zu verteidigen gilt. Das zeigt so meines Erachtens relativ plastisch, wo die Interessen hier bei uns in Europa und in Deutschland auch liegen. Wir wollen also möglichst unseren Wohlstand erhalten, wir wollen Wachstum nach wie vor, Arbeitsplätze. Und das, ja, kostet es, was es wolle, sage ich mal. Egal, was mit dem Urwald zum Beispiel jetzt in dem Zusammenhang mit Mercosur in Amazonien passiert. Gut, vordergründige Ziele. Wir kennen noch die ganze Thematik mit TTIP und CETA. Da geht es einfach mal um Zollbeschränkung bzw. Zollabbau, dass also keine Zölle mehr gezahlt werden müssen, beidseitig. Dann allgemeiner Abbau von Handelshemmnissen, da kann sich alles Mögliche drin verbergen, unter anderem auch Umweltstandards, die halt den Handel etwas behindern können manchmal. Gut, und dann gibt es noch die Standardisierung und Normierung. Damals ging es bei TTIP noch um die Farbe der Blinkerlichter, ob gelb oder rot. Also da kann man sich da kann man sich sicherlich darauf einigen, dass das eine sinnvolle Geschichte sein könnte. Dann gibt es aber neben diesen so vordergründigen Zielen auch noch andere Dinge und die kann man eigentlich zusammenfassen in dem Satz, die Wirtschaft hat Priorität 1 bei allen Vereinbarungen. Da geht Menschenrechte, Verbraucherschutz, Vorsorgeprinzip, steht alles hinter der Priorität 1 der Wirtschaft zurück. Was hier auch dazu kommt, sind die Investitionsschutzprogramme, die es ermöglichen, dass Konzerne gegen Staaten klagen in einer Art Paralleljustiz. bestes Beispiel, das uns ja auch betrifft hier in Deutschland, Vattenfall mit der Forderung von 4,7 Milliarden Euro wegen des Atomausstiegs.
Also gegen die Bundesrepublik Deutschland geklagt.
Hier wird gegen die Bundesrepublik Deutschland über Schiedsgerichte, also nicht über die normale Gerichtsbarkeit, sondern über Schiedsgerichte wird gegen Deutschland geklagt. Ist noch nicht so entschieden, zumindest habe ich nichts gefunden dazu, dass da eine Entscheidung ist, aber es wird ja alles geheim verhandelt.
Lass uns jetzt mal von dem Allgemeinen wegkommen und zu dem Thema, ja, was wir heute als Übertitel haben, Amazonas-Regenwald, hier in dem Fall eben das Mercosur-Handelsabkommen. Du hast vorher schon mal kurz gesagt, welche vier Staaten da dran beteiligt sind. Die EU ist die eine Seite und welche vier Staaten waren das nochmal ganz kurz?
Brasilien, Argentinien, Uruguay, Paraguay.
Und welche Ziele werden da verfolgt in diesem, was soll da gehandelt werden? Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich jetzt schon genügend Waren, Güter, die hin und her geschickt werden über den Atlantik.
Das ist allgemein so. Wir bräuchten auch nicht unbedingt Autos aus Japan, beziehungsweise die unsere. Aber gut, das sei mal dahingestellt jetzt. Die Hauptzielsetzung für die Mercosur-Staaten ist eigentlich, sie wollen mehr Fleisch, wir hatten es schon gehört, mehr Futtermittel und auch mehr Rohstoffe hier nach Europa exportieren. Die haben ja relativ viele Rohstoffe, von Öl über alle möglichen Erze, hauptsächlich auch im
Regenwald.
Holz ist auch noch ein Produkt. Diese ganzen Tropenhölzer, die ja sehr hochwertig sind, werden also auch gerne exportiert und Europa ist ein guter Abnehmer. Die Zielsetzung der EU ist, man will weniger Zölle bezahlen, wir hatten es eben gerade schon gesagt. Die EU hat also hochgerechnet, das sind also ca. 4 Milliarden Euro, die unsere Industrie pro Jahr spart. Und es geht im Wesentlichen um Industrieprodukte. Das heißt, Maschinen, Kfz nicht zu vergessen, da sind wir ja ganz stark interessiert dran. Chemie, Pharma, das sind so die Artikel, die wir praktisch in die Mercosur-Staaten liefern wollen. Und ja, für mich ist es eigentlich so, dass wir mit diesen Abkommen auch das alte Vorurteil, oder ist kein Vorurteil, es ist ja Tatsache, manifestieren, dass also die Südhalbkugel ist der Lieferant für Rohstoffe und billige Arbeitskräfte, während wir dann die hochtechnisierten Produkte hier entwickeln und verkaufen. Also das, was wirklich das Geld bringt, wird bei uns produziert. Wir behalten natürlich auch das ganze Know-how bei uns. Und beliefern dann diese Staaten mit unserem Know-how und bekommen dafür die günstigen Lebensmittel und sonstigen Produkte.
Welchen Einfluss hätte denn dieses Handelsabkommen jetzt im Hinblick auf den Klimaschutz, Stichwort eben auch ja, Erhalt des Regenwaldes als CO2-Speicher und ja.
Ja gut, das Ganze ist ein wirtschaftliches, stehen wirtschaftliche Interessen dahinter. Die Großgrundbesitzer, die wollen ihr Land vermehren, wollen mehr anbauen, wollen exportieren. Die Bergbau- und Ölkonzerne, die wollen an die Bodenschätze ran und wollen die rausholen. Das hat ja nicht nur damit zu tun, dass dann bestimmte Strecken aus dem Urwald abgeholzt oder gebrandrodet werden, sondern dann müssen ja auch wieder Straßen quer durch den Amazonas gebaut werden, um diese Errungenschaften, die Erze oder das Öl, dann an die Küste zu bringen und das weiter dann auch verschifft werden kann. Also im Grunde genommen müssten wir wirklich die Staaten für den Erhalt des Waldes entschädigen. Wir können nicht erwarten,
das hatten wir vorhin schon mal gesagt,
und das ist für mich so ein bisschen das Kernproblem. Wir können nicht selbst aus dem Vollen schöpfen hier. Wie gesagt, wir baggern nach wie vor nach Braunkohle und verbrennen sie. Die Erdöl exportierenden Länder holen ihr Öl aus dem Boden und verkaufen es. Und wir kaufen es und verbrennen es. Während wir eigentlich von diesem Ökosystem oder von den Ländern, in denen dieses Ökosystem existiert, erwarten, dass die das schön schützen sollen und halt nicht ausnutzen. Wir wollen dafür nicht bezahlen. Und generell, wir hatten es vorhin schon gehört, es kann nicht sein, dass wir immer mehr Fleisch produzieren, sei es, dass wir die Futtermittel hierher holen oder dass das Fleisch auch hierher kommt. Die Bauern gehen ja auch ein bisschen auf die Barrikaden gegen Mercosur, weil die wiederum erwarten, das Futtermittel nehmen sie gern, das brauchen sie ja auch. Bloß Das Fleisch, das wollen sie nicht hier mit importieren, weil wir ja genügend haben. Wir verkaufen unser Schweinefleisch nach China und importieren das Rindfleisch aus Südamerika. Das Ganze ist ein Kreislauf, der ist nicht nur von der ganzen Produktion, von den Mengen, die da produziert werden, von der ganzen Sache her eigentlich idiotisch, sondern es ist auch so, dass wir da zusätzlich noch die ganzen Transporte ja mit haben. Wir müssen ja das Ganze hin und her schieben. Also wir verkaufen sogar Fleisch nach Südamerika auch. Wir verkaufen es dorthin, wir beziehen es von dort. Das Ganze ist irgendwo nicht mehr nachvollziehbar. Und solange wir unsere Lebensweise nicht ändern wollen, wird sich daran auch nichts ändern.
Ja, habe ich vorher vergessen, als wir über den Wald gesprochen haben, das können wir jetzt nicht mehr ausbauen, ausdiskutieren. Ich meine, der Präsident von Brasilien, Bolsonaro, hat ja aber nach der Kritik aus Europa, da war immer gesagt, die sollen sich mal um ihre eigenen Wälder kümmern, was man ja auch unbedingt durchaus unterschreiben kann. Bei uns wird ja auch für jeden Quadratmeter Flughafenausbau jeder Baum umgehackt, umgeholzt, der im Wege steht. Also die Kritik, die Retourkutsche war sicher nicht unberechtigt. Ganz kurz jetzt noch, Dieter, 3-4 Sätze. Was wäre denn unter dem Gesichtspunkt Klimaschutz sinnvoll im Hinblick auf diese Abkommen, Freihandelsabkommen?
Ja, diese Freihandelsabkommen dürften eigentlich so gar nicht in die Welt gesetzt werden. Die EU-Kommission sagt zwar, man hat ja alle möglichen Nachhaltigkeits- und Umweltschutzthemen mit in diese Verträge reingebaut. Bloß, wir haben es auch vorhin schon gehört, der Bolsonaro hält sich eigentlich an gar nichts. Der bringt die indigene Bevölkerung um, der lässt zu, dass Wald von Goldsuchern, von allen möglichen Glücksrittern, von den Großgrundbesitzern gerodet wird, dass dort Soja angebaut wird, Fleisch angebaut wird, der lässt ja hier der ganzen Situation freien Lauf. Und wir müssen uns eigentlich darauf einstellen, dass wir nicht so weiterleben können. Wenn wir unseren Lebensstandard auf dem Niveau halten wollen, wie wir das momentan haben, mit weiterem Wachstum, der wird ja immer bei uns gepredigt, dann spielt es auch, da spielt es keine Rolle, also mindestens für die EU nicht, dass mit dieser Zielsetzung hier den Lebensstandard zu halten, die Anreize bei den Mercosur-Staaten erhöht werden, die Umwelt zu zerstören. Die verdienen damit Geld, dass sie das uns beliefern können. Wir müssen uns entscheiden, ob wir noch einige Jahre auf Kosten der nachfolgenden Generation so weitermachen wollen oder ob wir bereit sind, die Prioritäten zu verändern. Prioritäten heißt weg vom billigen Konsum hin zur Erhaltung unserer Umwelt. Das muss uns einfach mehr wert sein. Wenn es das nicht gelingt, ja, es funktioniert nicht nach dem Motto, mach mir den Pelz, mach mich nicht nass. Wir müssen hier mit Einschnitten leben. Und Handelsabkommen sind halt immer nur darauf ausgestellt, dass mehr Umsatz gemacht wird, mehr verdient wird, mehr Profit. Die Arbeitsplätze werden mit rangezogen, bloß die Arbeitsplätze muss man halt anderweitig dann auch schaffen. Es wird nicht funktionieren, dass wir so weitermachen.
Ja, okay, da gäbe es nur einzelne Punkte, die man besprechen konnte, Stichwort Verkehrswende, Stichwort Fleischkonsum, aber nächstes Mal.
Ja, vielleicht noch ein.
Ganz kurz, ja.
Die Kfz, also unsere Kfz-Industrie ist ja ganz stark daran interessiert, dass dieses Abkommen zustande kommt. Die wollen natürlich die alten Suffs, die sie hier nicht mehr so richtig loswerden. Wir machen hier Verkehrswende, sagen, die Verbrennungsmotoren sind aus, aber wir schicken dann das Ganze nach Südamerika, die können sich mit freuen. Das hilft bei dem gesamten Weltklima überhaupt nicht.
Gut, vielen Dank, harter Stoff. Vielen Dank, dass ihr im Studio wart. Das war die Andrea Rohr, die Ina Lohse, der Dille Frey und der Dieter Murmann. Und herzlichen Dank und vielleicht sicher beim nächsten Mal wieder. Tschüss dann.
Danke auch.
Jo, danke.
Vielen Dank.